Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch. Gottes Liebe und Gerechtigkeit. Wir glauben, dass Gottes Liebe der Kern unseres Glaubens ist und unser Denken und Handeln prägt. Missverständnisse über sie können dazu führen, dass wir Gottes Liebe falsch verstehen oder falsche Erwartungen an andere stellen. Gemeinsam wollen wir in den nächsten Wochen die biblischen Facetten dieser einzigartigen Liebe erkunden. Viel Freude beim Zuhören und Gottes Segen.
Liebe Zuschauer und Zuhörer, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid, wenn wir uns heute über die Spielregeln des Kampfes zwischen Gut und Böse unterhalten wollen. Meine Gäste hier an diesem Tisch sind Agnessa, Hannes und Jürgen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Und wie wir das auch schon gewohnt sind, wollen wir mit einem Gebet beginnen und dann fangen wir an. Unser großer Gott, danke, Herr, dass wir uns unterhalten dürfen über diese spannenden Verse in deiner Heiligen Schrift, die uns Einblicke vermitteln in das, was eigentlich unseren Blicken verborgen ist, in die unsichtbare Welt, den Kampf zwischen Gut und Böse, den Kampf zwischen Engelmächten. Wir wollen uns jetzt unterhalten über die Spielregeln, die in diesem Kampf gelten, und wir bitten dich, Herr, dass du uns da ganz besonders zur Seite stehst, dass du uns hilfst, das Recht zu verstehen. Leite du unsere Gedanken und hilf uns auch so zu formulieren und so auszudrücken, dass es auch für jeden, der uns zuhört, gut verständlich ist. Danke, Herr, für deine Hilfe. Amen.
Amen. Amen.
Es geht um die Spielregeln des großen, ja bisweilen unsichtbaren Kampfes, und dann ist es doch auch oft sehr sichtbar. In den vergangenen Wochen haben wir schon verschiedene Themen behandelt, beispielsweise das Leid ist ein Resultat dieses Kampfes zwischen Gut und Böse. Ich würde mich jetzt mal, würde gerne mal von euch wissen, bevor wir in die religiöse, geistliche Ebene einsteigen, wenn ihr an Kämpfe denkt, das kann einfach ein sportlicher Wettbewerb sein, WM-Finale zum Beispiel, es kann ein Boxkampf sein, es kann auch ein Krieg sein, dort wo Kämpfe stattfinden. Was fasziniert euch oder was stößt euch ab an Kämpfen?
Wenn man an Sportkämpfe denkt, also Krieg habe ich Gott sei Dank nie erlebt und auch keine große Vorstellung davon, aber Wettkämpfe, Sportkämpfe, was mich halt daran so fasziniert ist, die Leidenschaft, mit der die Sportler an das Ganze herangehen. Sie geben wirklich alles auf, um richtig bei dem Kampf dabei sein zu können. Sie trainieren Wochen, Monate lang drauf zu. Und beim Boxkampf, auch wenn sie schon blutig sind, was ich persönlich sehr abstoßend finde, aber sie geben nicht auf. Mhm. Sie kämpfen bis zum Schluss. Und da muss ich immer an den Vers denken, eben, dass dem Sieger die Siegeskrone bereit liegt, dass man tatsächlich durchhält und keinem wird was geschenkt, auch den Sportlern, die kriegen den Sieg nicht einfach geschenkt.
Also wenn ich so ein Fußballspiel anschaue, was ich gelegentlich tue, dann sieht man ein Tor und dann hoffe ich immer, dass die Wiederholung bald kommt. Aber was macht die Kameraeinstellung? Sie schaut auf die Spieler oder auf den Spieler, der das Tor geschossen hat, und die anderen, die sich mitfreuen. Die Emotionalität scheint dann wichtiger zu sein als die Wiederholung des schönen Tores. Und ich denke mir immer, das könnte für mich kürzer sein, ich will das Tor noch einmal sehen. Also diese Emotionen, die bei so einem Sport, Wettsport, Wettkampfsport da sind, die finde ich schon auch irgendwie beeindruckend.
Wagner, als er vorher sagte, selbst wenn sie bluten, machen sie noch weiter. Und du, Hannes, jetzt bezüglich Fußball, da muss ich denken an das WM-Finale 2014. Das spielt Deutschland gegen Argentinien. Es ist schon die Verlängerung und es geht natürlich um alles. Und Bastian Schweinsteiger blutend auf dem Feld. Mhm. Und er kämpft, was das Zeug hält, immer noch weiter, obwohl man ihn sieht und denkt, wie hält der sich denn überhaupt noch aufrecht? Ja, so Situationen gibt es ja immer wieder in sportlichen Wettkämpfen und man ist wirklich beeindruckt von dieser Mentalität, von der Disziplin, von diesem Durchhaltevermögen. Das geht mir auch so.
Was ich auch so faszinierend finde, wenn dann die Mannschaft zurückliegt, ja, die kämpfen bis zum Schluss. Und es gibt genug Spiele, wo in der letzten Sekunde mehr oder weniger das Ausgleichstor gefallen ist oder so. Ja? Also es ist nicht so dieses, naja gut, das ist jetzt eh schon, wir sind eh schon hinten dran, das lohnt sich jetzt nicht mehr, lassen wir's.
Richtig, ja. Manchester United gegen Bayern München 1999, Champions League Finale. Denkwürdiger Moment. Ich habe letztens eine Reportage gesehen darüber.
Was bleibt hängen?
Und es sind die letzten zwei Minuten der Nachspielzeit der zweiten Hälfte und in zwei Minuten werden zwei Tore geschossen, so wie das im 1-0 für Bayern, ein 2-1 für Manchester United. Sowas gab es nie vorher, gab es auch nicht mehr hinterher. Aber das unterstreicht genau das. Im Sport weiß man nie genau, was passiert. Und es kann auch so faszinierend sein, dass selbst der, der eigentlich schon längst abgeschrieben ist, ja, totgeglaubt, plötzlich wieder aufsteht und es und gewinnt am Ende noch.
Aber was mich selber schon auch erschreckt beim Sport, und ich habe das selber erlebt, weil ich früher sehr viel Sport gemacht habe, es weckt halt schon auch deine negativsten Seiten. Das hast du halt leider auch im Sport sehr, sehr stark. Das ist immer so nah beieinander, also diese positiven Emotionen und einfach diese negativen Dinge. Das erlebst du halt leider auch beim Sport. Wenn es jetzt wirklich nur rein um den Sport gehen würde, ja, super, aber leider schwingen da immer sehr oft so negative Sachen mit.
Du meinst den übertriebenen Ehrgeiz oder solche
Dinge? Das, oder dass du, zum Beispiel nehmen wir jetzt Fußball her, dass du unbedingt dem anderen Gegenspieler verletzen willst, damit er eben nicht mehr bei dir vorbeikommt.
Also
oder beim Boxen. Genau, einfach so diese dunkle Seite des Menschen, würde ich jetzt mal sagen, schon auch hervorkommt. Oder bei den Zuschauern. Geh mal in den Fußballstadion. Erschreckend, da kannst du teilweise mit der Familie nicht hingehen.
Und doch reden wir hier in einem religiösen Setting darüber und wir sind dann gute Gesellschaft. Paulus kann das auch. Er redet über den Wettkampf, an dessen Ende dann einfach nur ein vergänglicher Lorbeerkranz steht. Einfach ein Wettkampf, für den man wirklich Entbehrungen auf sich nimmt, viel trainiert, um am Ende hoffentlich der Erste zu sein und der Zweite, dessen Name ist schon ganz schnell wieder vergessen. Das passiert in der sportlichen Welt. Heute gewinnt der eine, morgen gewinnt der andere und der vorher gewonnen hat, ist ganz schnell wieder vergessen. Verlassen wir das für einen Moment oder nehmen wir so gewisse Muster mit in die religiöse Welt. Wir haben jetzt in diesem Quartal eine Lektion immer wieder auch über diesen Kampf zwischen Gut und Böse gesprochen. Wenn es jetzt um diese Spielregeln geht, würde mich interessieren, gibt es irgendwelche Regeln, irgendwelche Tricks vielleicht auch, mit denen man es schaffen kann, in seinem eigenen Leben Kämpfe zu reduzieren, Leid zu reduzieren, diese Anspannung, die dann vielleicht auch damit verbunden ist. Friedvoll und ruhiger durchs Leben zu gehen. Oder müssen wir es einfach nehmen, wie es kommt, jeder Tag wieder neu?
Ich glaube, ein Punkt, also für mich persönlich, mein eigenes Ich ein bisschen hinten anstellen, das beruhigt schon einige Konflikte. Ich sehe das in der Ehe oder bei den Kindern. Wenn du das schaffst, leider gelingt mir das nicht immer, aber wenn du es schaffst, dein eigenes Ich nicht so wichtig zu nehmen, gehst du vielen Konflikten aus dem Weg. Oder kannst du zumindest abmindern.
Das wäre so eine gute vorbeugende Strategie, ja?
Ja, beim Fußballmatch weiß man nie, wie es wirklich ausgehen wird. Auch in den letzten Minuten kann noch viel passieren. Beim großen Kampf der Bibel, da weiß ich, wie er ausgeht. Das gibt mir irgendwie Hoffnung und Sicherheit. Also da sind die Ergebnisse vorgegeben. Und das finde ich sympathisch an diesem Kampf.
Das kann
auch wenn der Satan sehr unangenehm sein kann. Aber der Sieg ist trotzdem schon vorgezeichnet.
Und das ist für mich so unverständlich irgendwo. Und trotzdem steckt man ja selbst absolut drin, dass man bei einem sportlichen Wettkampf als Sportler ist man bereit oder würde man bereit sein, alles zu geben, weil man einen Preis haben möchte, einen vergänglichen Preis? Bin ich bereit, auch beim geistlichen Kampf alles zu geben? Oder habe ich da den kurzen Atem, obwohl ich weiß, wie es alles enden wird, obwohl ich weiß, dass es hier wirklich nicht nur um irgendwas geht, sondern tatsächlich um das ewige Leben? Und da bin ich doch manchmal sehr nachlässig, zu unmotiviert. Das eigene Ich, was du, Jürgen, erwähnt hast, ist doch manchmal zu groß und dann fühlt man sich in seiner Ehre, in seinem Stolz, in seiner Eitelkeit gekränkt.
Also da muss ich sagen, da ist es mir schon fast manchmal peinlich, wenn ich manche Christen sehe, denen es zu mühsam wird, am Sabbat in die Gemeinde zu gehen oder im Arbeitskreis, bei Arbeitskollegen zum Glauben zu stehen. Das ist ihnen alles peinlich irgendwie und zu mühsam. Und dann habe ich einen Fußballfan vor mir, der auf jedes Auswärtsspiel mitfährt, der keine Kosten und keine Mühe scheut, der bucht sich dort ein Hotel, der kommt in seinem Trikot, damit auch jeder von der anderen Mannschaft weiß, ich bin nicht auf eurer Seite, ich sehe das ganz anders, ja, bin für einen anderen Verein. Da ist so viel Identifikation und Aufopferung dabei. Da wird Zeit und Geld investiert für etwas, das überhaupt nichts wert ist, das nur Schall und Rauch ist, bestenfalls eine nette Unterhaltung, manchmal. Und wir haben so viel mehr und wir kennen auch schon den Sieg, ja, den Sieger, wir wissen, wie es ausgeht. Und haben doch so ein Problem, uns auf die Seite des Siegers zu stellen und dazu bekennen.
Ja, weil ich nehme jetzt mal das Bild her. Stell dir vor, du bist ein Fußballfan, hängst an deinem Verein und weißt genau, du fährst zu deinem Spiel und weißt, die gewinnen. Ja. Wie stolz würdest du da hinfahren?
Ja.
Und ich sehe das auch so. Ich glaube, dass das uns sehr oft fehlt. Einfach dieser Stolz, dass wir Christen sind, dass wir Gott in unserem Leben haben und dass wir schon wissen, dass wir Sieger sind. Es ist ja, ja, schon entschieden.
Die Ausstrahlung des Siegers, ja, die müssten wir haben.
Die Siegermentalität. Ich
glaube, das wäre auch faszinierend für andere Mentalität. Schauen wir uns mal einen Kampf an, der uns zeigt, dass es nicht immer so einfach ist, selbst wenn man auf der Seite des Siegers steht. Daniel 10, die Verse 12 und 13. Da haben wir einen Einblick in die unsichtbare Welt, wie uns in der Bibel nur ganz selten gewährt wird. Jürgen, würdest du es lesen?
12 und 13, oder?
Ja, genau.
Und er sprach zu mir, fürchte dich nicht, Daniel, denn vom ersten Tag an, als du dein Herz darauf gerichtet hast, Verständnis zu erlangen und dich vor deinem Gott zu demütigen, sind deine Worte erhört worden. Und um deiner Worte willen bin ich gekommen. Aber der Fürst des Königreichs Persien stand mir 21 Tage entgegen. Und siehe, Michael, einer der ersten Fürsten, kam, um mir zu helfen, und ich wurde dort entbehrlich bei dem Königen von Persien.
Dankeschön. Es ist spannend. Es geht um 21 Tage. Die gleiche Zeitspanne wird in Vers 3 erwähnt, da ist die Rede von 3 vollen Wochen. In der Summe, oder anders ausgedrückt, ist es beides das Gleiche. Ja? Daniel redet grob, es sind halt 3 Wochen, die ich da gefastet und gewartet habe, und der Engel redet von 21 Tagen. Da merkt man schon fast so, er hat einen Strich gemacht für jeden Tag. Und noch einen mehr, und noch einen mehr. Es ist intensiver, wenn man von Tagen und nicht einfach nur von Wochen spricht. Und ich glaube, das zeigt uns auch hier, mit welcher Intensität dieser Kampf geführt wurde. Da hat doch tatsächlich der Engel, der von Gott geschickt wurde, seinen Auftrag nicht eher ausführen können. Meine Frage an euch, soweit man eine Antwort darauf finden kann, wie muss das zugehen, dass jemand, der auf der Seite des Siegers steht, von dem Herrscher des Universums geschickt wird, 21 Tage seinen Auftrag nicht ausführen kann?
Also diese Geschichte hat mich schon seit Jahren immer wieder beschäftigt. Wie kann es sein, dass der böse Satan und seine Engel so viel Macht haben, dass Gott ihn da nicht einfach besiegt und sagt Schluss aus und es braucht nicht 21 Tage, sondern nur 3 Sekunden. Wie kann das sein, dass der so viel Widerstandskraft noch hat, um hier den Engel Gottes, 3 Wochen ist eine lange Zeit, aufzuhalten? Noch dazu, es geht um Daniel, es geht ja um einen frommen, einen gläubigen Mann. Also das Interesse Gottes, ihm zu erklären, was da los ist, das ist ja da, das ist ja vorhanden. Und trotzdem hat der Satan so viel Macht, ihn da von seinem Auftrag abzuhalten. Das ist also für mich immer wieder erstaunlich gewesen.
Mhm. Ich weiß nicht, ob, natürlich Gott ist allmächtig, Gott hätte ein Wort sagen können und die Sache wäre geregelt gewesen. Aber das erinnert mich sehr stark an Hiob. Gott hat da auch nicht sofort eingegriffen. Wir wissen nicht, wie lange Hiob gelitten hat. Wir wissen nicht, wie lange er krank war. Wir wissen nicht, wie lange er seine Freunde hat ertragen müssen, die ständig ihn da belehrt haben und auf seine Sünden und so weiter aufmerksam gemacht haben. Ich glaube, dass das, was hier beschrieben wird, dass der Engel 21 Tage aufgehalten worden ist, dass es weniger hier um Daniel ging, sondern um die anderen Welten, die das ganze Schauspiel beobachtet haben.
Wenn hinter allem, was in dieser Welt geschieht, nach Gottes Plan eine gute Absicht steckt, und nach meinem Glaubensverständnis ist das so, dann waren diese 21 Tage von Gott genau abgezählt. Es war keiner zu viel und es war auch keiner zu wenig. Welche Absicht könnte denn dahinter stecken? Oder was ist denn da sonst vielleicht passiert, was dazu geführt hat, dass es 21 Tage einfach brauchte, bis der richtige Moment da war?
Es geht vielleicht nicht nur um den richtigen Moment, sondern es geht dann um die richtige Person. Weil im Vers 13 steht ja ausdrücklich drinnen, Michael war notwendig, hat hier eingegriffen. Manche glauben, Michael sei ein Engel, ein Erzengel oder so. Aber offensichtlich steht dieser Michael für Jesus Christus. Sogar der war notwendig, damit diese böse Macht besiegt wird und der gute Engel seinen Auftrag umsetzen kann. Also es geht nicht nur um die Zeit, sondern auch um die Vollmacht, die dahinter steckt, aus meiner Sicht. Also Michael war notwendig, dass dieser Kampf auf dieser Ebene damals eben zu einem guten Ende geführt hat.
Außerdem finde ich auch wichtig, was man hier sieht, dass wir auch lernen, wir können halt nicht alles erklären. Gell? Da müssen wir halt wieder aufpassen, gell, dass wir nicht wieder dahingehend zurückfallen, dass wir meinen, wir wissen alles und können alles erklären. Na, leider nein. Wir werden es zwar irgendwann mal erfahren, aber es passieren halt Dinge hinter den Kulissen, haben wir halt leider keinen Einblick und wir können halt auch nicht alles erklären. Das müssen wir halt auch akzeptieren.
Ich denke, was wir nicht daraus ableiten dürfen ist, da ist vielleicht irgendeine gefährliche Situation, vielleicht auf der Autobahn unterwegs, sonst gäbe jetzt gleich einen dramatischen Unfall, mein Leben wäre gefährdet. Leider hatte der Engel jetzt noch keine Zeit.
Er hat noch drei Wochen gebraucht.
Ja, ich glaube, das dürfen wir daraus nicht ableiten. Und wenn es hier um diese wichtigen Akteure geht, hier erscheint Gabriel dem Daniel. Michael alleine kann Gabriel ersetzen. Warum? Weil es keinen höheren gibt an Engel als Gabriel, der da drüber steht. Michael ist dann auch schon Gottes Sohn, Jesus Christus, der hier kommt. Also die höchste Macht und Autorität, die man sich vorstellen kann. Dann lehrt uns das, dieser Kampf, der hier ausgefochten wurde, das war nichts Alltägliches. Und hier geht es um das Königreich von Persien. Offenbar gab es da gewisse politische Vorgänge, beziehungsweise der Oberste von Persien, der König, war hier betroffen. Da musste etwas geschehen, das war einfach so dringlich, das ging vor. Und dann kommt die Bitte von Daniel zu seiner Zeit. Das gibt uns ein bisschen Einblick einfach in das, was auch hinter den politischen Mächten passiert. Ellen White schreibt uns auch hier, dass die Engel darum gekämpft haben, welchen Einfluss sie jeweils auf das Herz des Königs haben könnten. Zugunsten der Juden oder auch gegen sie. Jetzt stelle ich mal eine Frage, die ist bestimmt nicht einfach, aber vielleicht habt ihr jetzt eine andere, was euch dazu einfällt. Wenn das damals so war, dass im Hintergrund der großen politischen Mächte so gekämpft wurde, glaubt ihr, dass es auch heute noch so ist? Und habt ihr vielleicht Vermutungen? Habt ihr vielleicht irgendwas mal so mit beobachtet, wo ihr sagt, da und da, glaube ich, auf der politischen Bühne, da waren gerade diese Mächte am Kämpfen?
Also ich glaube mit Sicherheit, dass es heute noch passiert. Denn Gott hat ja die Zukunft vorausgesagt. Und das heißt, er lenkt auch im Hintergrund das ganze Geschehen dahingehend, dass es halt auch sich erfüllt. Natürlich steht er jetzt nicht hinter jeder kleinen Aussage eines Politikers oder wie auch immer, aber trotzdem glaube ich schon, dass einfach letzten Endes Gott im Hintergrund alles überblickt und seine Hand drüber hat und entweder Dinge zulässt oder in Dinge eingreift und so weiter, damit Gottes Plan sich erfüllt.
Also was für mich hier sehr deutlich wird, du hast davon gesprochen, dass eben der Perserkönig zugunsten von den Juden entscheiden sollte, ja? Da wird zum einen für mich der freie Wille sehr deutlich, dass Gott ihn nicht einfach zwingt, du wirst es jetzt so entscheiden, sondern dass es offensichtlich eines inneren Kampfes auch bedarf, wo der König dann selbst überzeugt wird von dem einen oder vom anderen. Und ich glaube sehr wohl, dass in der Geschichte, in der Politik viele Dinge geschehen, die wir nicht erklären können. Und da sehe ich schon das Eingreifen Gottes. Wir brauchen nicht zu weit in die Geschichte zu gehen, der Mauerfall in Deutschland. Das ist für die Akteure selbst, war das eine Riesenüberraschung für das ganze DDR-Regime. Die haben niemals damit gerechnet. Und noch ein paar Wochen vorher wären die ganzen Menschenmengen, die auf der Straße waren, das war ja ein einfaches, die ganzen Panzer, das stand alles da. Man hätte ja alles kurz und klein schießen können. Das waren ja nicht unbedingt die moralisch hochwertigen Leute, die da Skrupel gehabt hätten. Und trotzdem, da gab es ein Missverständnis und irgendwie hat sich keiner für irgendwas zuständig gefühlt und auf einmal war es da. Und das ist für mich eindeutig die Hand Gottes, die das zugelassen hat.
Ja.
Also ich denke so wie der Jürgen, die Situation ist die gleiche heute. Denkt man an die Politiker in Österreich oder Deutschland oder USA oder wo auch immer. Die mögen uns nicht immer gefallen und manchmal denken wir uns, mei, hätten wir uns nicht was Besseres verdient. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass es viel schlimmer sein könnte. Das heißt, der liebe Gott hält da offensichtlich seine Hand drüber, dass eben nicht das absolute Chaos ausbricht. Denkt an die Offenbarung, wo drinnen steht, die Winde werden noch zurückgehalten. Es könnte schlimmer sein und schlimmer werden. Und Ellen White sagt jetzt über die allerletzte Endzeit, dass es tatsächlich so sein wird, dass hier die bösen Mächte sehr wohl Einfluss auf politische Entscheidungen nehmen werden. Das ist für mich keine, keine Frage mehr.
Wo du gerade Offenbarung ansprichst, ich bin hier jetzt gerade mal, ihr müsst nicht mit hingehen, wir kommen nochmal zurück zu Daniel, aber Offenbarung 16, Vers 13 und 14 ist die Rede von: Ich sah aus dem Mund des Drachen und aus dem Mund des Tieres und dem Mund des falschen Propheten drei unreine Geister kommen wie Frösche. Es sind die Geister von Dämonen, die Zeichen tun, die ausziehen zu den Königen des ganzen Erdkreises, sie zu versammeln zu dem Krieg des großen Tages Gottes des Allmächtigen. Da hören wir jetzt von der allerletzten Zeit, in der die vier Winde auf einmal losgelassen werden, weil die, die zu Gott gehören, versiegelt sind. Die sind damit sicher, sie sind geschützt. Aber der Rest wird jetzt diesen feindlichen Mächten ausgeliefert sein. Das wird keine gute Zeit sein. Das, was wir hier sehen in Daniel 10, ist einfach auch ein Zeichen dafür, wie die bösen Mächte zurückgehalten werden. Es ist nicht nur Gabriel, der zurückgehalten wird für drei Wochen. Nein, er siegt ja am Ende. Es ist das Böse, was zurückgehalten wird durch den Sieg, den der Fürst Michael bringt. Noch eine Frage zu dieser Geschichte dort in Daniel, die mich auch von hierher enorm fasziniert. Und ich würde mir wünschen, dass es viel genauer beschrieben und auch erklärt wird alles. Zum Beispiel eine Frage, die mich immer bewegt hat, ich gebe es ja nicht weiter, ist: Wie muss man sich das denn vorstellen? Engel sind doch, in Hebräer 1, Vers 14 hören wir das, sind Geistwesen, dienstbare Geister. Kann man da einfach mit einem Schwert gegeneinander kämpfen? Habt ihr eine Idee, wie man sich das vorstellen muss und was es da geht?
Naja, das ist natürlich schon auch menschliche Sprache, die die Bibel verwendet, damit wir uns ungefähr eine Vorstellung von dem machen können, was tatsächlich passiert. Also sie sind Geistwesen, sie sind für uns unsichtbar normalerweise, außer sie machen sich sichtbar. Und ich glaube nicht, dass da mit einem buchstäblichen Eisen- oder Stahlschwert oder so gekämpft wird, sondern dass das andere Dimensionen hat. Auch in manchen Filmen wird dann sehr vorgegaukelt, wie es da vielleicht im Hintergrund mit irgendwelchen Mächten zugehen könnte. Das sind alles sehr menschliche Beschreibungen. Aber dass ein Kampf stattfindet, das kann ich eindeutig herauslesen. Das lese ich hier aus dem Daniel, aus der Offenbarung. Da gibt es genug Stellen, die mir das zeigen. Ich glaube aber, dass er tatsächlich auf einer anderen Ebene geführt wird und nicht so ganz buchstäblich mit Kriegswaffen, die wir heute halt kennen oder die damals vor 2000 Jahren bekannt waren.
Mhm. Vor allem glaube ich auch, dass der Kampf viel mehr halt um uns Menschen geht. Dass halt, ich sage es mal plakativ, auf der einen Seite steht ein böser Engel, auf der anderen Seite steht ein guter Engel und die versuchen mich halt zu beeinflussen, entweder auf die eine oder auf die andere Weise. Und die Frage ist, wie entscheide ich mich? Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die jetzt untereinander kämpfen. Ich glaube nicht, dass sich die guten Engel darauf einlassen. Weil die wissen ja, die bösen Engel haben verloren. Mhm. Und ich glaube mehr, dass es der Kampf immer darum geht, die Menschen auf eine gewisse Seite zu ziehen und den Menschen zu beeinflussen.
Also könnte man vielleicht sagen, verschiedene Arten der Einflussnahme. Nicht Manipulation. Das würde wieder Grenzen überschreiten, die Gott nicht überschreitet. Er zwingt ja nicht. Er manipuliert nicht. Er möchte, dass der Mensch sich...
Die schon. Ja.
Richtig, die schon. Aber Gottes Seite nicht. Er möchte, dass man sich willentlich für etwas entscheidet und nicht manipuliert wurde. Also können das verschiedene Arten von Einflussnahme sein.
Entschuldigung, aber das macht ja den Kampf so schwierig, weil die einen halten sich an die Spielregeln, die anderen überhaupt nicht.
Ja.
Die tun, was sie wollen. Ja. Und die anderen versuchen, sich so genau wie möglich an die Spielregeln zu halten, um ja nichts falsch zu machen. Mhm. Und das macht das Ganze dann noch schwieriger.
Ja, und vielleicht wünschen wir uns manchmal, dass Gott einfach auch sagt, jetzt Ende, ja, so geht's jetzt nicht mehr. Aber er beugt seine eigenen Regeln eben nicht und lässt manches dann vielleicht auch zu, obwohl wir schon Betrug im Spiel wittern. Mhm. Schauen wir uns noch eine andere Geschichte an. Offenbarung 13. In den ersten 5 Versen dort wird uns berichtet, wie mächtig das erste Tier ist, weil ihm von dem Drachen... Und der Drache wird im Kapitel vorher als Satan identifiziert, ja, in Offenbarung 12, Vers 9. Dieser Drache verleiht seine Macht dem ersten Tier. Lesen wir das gerade, Offenbarung 13, Verse 1 bis 5, und dann habe ich noch Fragen dazu. Hannes, würdest du lesen?
Und ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen, das 10 Hörner und 7 Köpfe hatte, und auf seinen Hörnern 10 Diademe, und auf seinen Köpfen Namen der Lästerung. Und das Tier, das ich sah, war gleich einem Panther, und seine Füße wie die eines Bären, und sein Maul wie eines Löwenmaul. Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Macht. Und ich sah einen seiner Köpfe wie zum Tod geschlachtet, und seine Todeswunde wurde geheilt, und die ganze Erde staunte hinter dem Tier her. Und sie beteten den Drachen an, weil er dem Tier die Macht gab, und sie beteten das Tier an und sagten: Wer ist dem Tier gleich? Und wer kann mit ihm kämpfen? Und es wurde ihm ein Mund gegeben, der große Dinge und Lästerungen redet. Und es wurde ihm Macht gegeben, 42 Monate zu wirken.
Dankeschön. Das geht natürlich noch ein bisschen weiter, die Geschichte, aber wir haben es jetzt hier im Kern erfasst. Mich würde interessieren, was sagen uns diese Verse über die Macht des Drachen, aber auch über begrenzende Spielregeln? Was erfahren wir über die Macht und was über die Grenzen der Macht?
Naja, in meiner Bibel steht öfters das Wort Vollmacht, also impliziert es ja, dass er volle Macht hat, ja. Aber was für mich so absolut beruhigend ist, ist das Ende des Verses 5, 42 Monate lang. Mhm. Also es ist eine Zeit, die klar definiert ist. Und das ist das, was das Ganze für mich sehr beruhigend macht und wo man weiß, okay, er hat doch nicht so viel Macht oder der kann das nicht verändern. Wenn Gott gesagt hat, dass es da ist, ist Schluss, dann ist es auch Schluss.
Mhm. Jetzt muss ich gerade mal direkt einhaken. Vers 5 hast du gesagt, da heißt es wurde ihm Macht gegeben, 42 Monate zu wirken. Wir haben jetzt vorher aber schon gehört, die Macht wurde ihm von dem Drachen gegeben. Wer hat dann die Macht jetzt hier begrenzt? Hat der Drache dem ersten Tier dann gesagt, aber nur 42 Monate, dann basta, dann ist aus? Oder was erfahren wir hier?
Ja, das hieß ja, dass Satan schon große Macht, naja, nicht gegeben, aber erlaubt wird, die auszuführen. Aber Gott begrenzt trotzdem das Ganze. Da komme ich jetzt wieder zu dem zurück. Gott steht trotzdem letzten Endes hinter allem und entscheidet am Ende dann doch noch, was geht, was geht nicht, was darf sein, was darf nicht sein. Ob wir das verstehen oder nicht, okay, ist eine andere Sache. Aber ja, Satan macht und tut und gibt anderen Macht, was auch interessant ist. Aber trotzdem greift Gott immer wieder ein an verschiedenen Stellen.
Entschuldige, ich glaube nicht, dass das hier, dass die Begrenzung der Macht vom Teufel ausgeht.
Das wird gar keinen Sinn machen.
Macht gar keinen Sinn. Und wenn es dann auch in der Offenbarung heißt, dass der Teufel umhergeht wie ein brüllender Löwe, weil er weiß, dass seine Zeit abgelaufen ist, das wäre doch blödsinnig, wenn er sich selbst da ins eigene Fleisch schneiden würde und sagen, okay, ich mache mal hier einen Cut.
Aber ist es nicht spannend, dass es einfach so beiläufig da kommt? Es wird gar nicht erwähnt, dass Gott hier begrenzt. Ja, das heißt einfach, es wurde die Macht gegeben für 42 Monate. Wer ist es denn, der so diese Zeit begrenzt? Und da sind wir natürlich dann letztlich bei Gott, der das Spiel Satans in Grenzen im Zaum hält.
Ja. Da müsste man natürlich an Daniel 7 auch denken und da diese Zeitweissagung kommt ja aus dem Alten Testament und diesen Kontext betrachten. Und da sehen wir schon, diese Macht in Daniel 7 ist von Gott her begrenzt. Das ist eindeutig Gott. Das lese ich hier jetzt so nicht mehr, aber dieses Vorverständnis wird ja hier irgendwo impliziert. Aber was ich interessant finde, ist, dass der Drache, also der wird ja vorgestellt, so wie du gesagt hast, als Satan und Schlange und so weiter, dass der nicht nur selbst persönlich auftritt, sondern eben auch seine Handlanger hat. Dieses Tier, das zweite Tier und die Dämonen und alles Mögliche. Ja. Also er schiebt auch so Marionetten vor und arbeitet über diese anderen Figuren im Sinne seiner bösen Gedanken und Absichten. Und das ist, glaube ich, schon auch typisch. Denk mal an den Kindermord bei Jesu Geburt. Da ist der Herodes der Handlanger. Also er sucht sich, wen auch immer er findet. Eine Einzelperson, eine Institution, wen auch immer. Er arbeitet nicht so direkt mit offenen Karten, sondern versteckt sich so im Hintergrund und ist trotzdem am Wirken. Und das wird oft unterschätzt, leider.
Wir hören hier in Vers 2, er hat große Kraft, er hat große Macht und einen Thron, den er gibt. Also die politische Komponente, durch die er wirkt, steht ja klar im Vordergrund und doch ist nur die Rede von großer Macht. Es ist keine Allmacht. Da wird schon klar, okay, da haben wir es mit zwei unterschiedlichen Gegnern zu tun. Auf der einen Seite ein Mächtiger, der Drache, auf der anderen Seite ein Allmächtiger, Jesus Christus. Das möge jetzt mal genügen für Offenbarung 13. Es gäbe noch viel dazu zu sagen, aber die Themen werden ja auch in anderem Zusammenhang immer wieder besprochen. Ich möchte mit euch gerne noch woanders hingehen, wo wir weitere Spielregeln erkennen können, nämlich zu Hiob. Die Hiobsgeschichte ist ja auch eine ganz besondere, ganz außergewöhnliche 42 Kapitel über das Leid eines einzigen Menschen. Und was wir sehen, hat Hiob ja damals leider nicht gesehen, nämlich wie das Ganze überhaupt seinen Anfang nahm. In Kapiteln 1 und 2. Könnte es jemand von euch einfach zusammenfassen? Was ist denn da los? Was passiert da?
Ja, Satan kommt zu Gott, zu den Engeln im Himmel. Und Gott stellt ihm halt die Frage, ja, Satan, hast du Hiob gesehen, wie rechtschaffen der ist und wie sehr der mir nachfolgt und alles. Und dann sagt der Satan so, ja, komm schon, das macht er doch nur, weil du ihm da so beistehst und du ihm hilfst und nimm mal deine Hand von ihm weg und deinem Schutz und dann sieht das Ganze gleich mal ganz anders aus.
Dankeschön, Jürgen, du hast den Test bestanden. Ich habe jetzt extra nicht lesen lassen, weil ich wissen wollte, wer lenkt die Aufmerksamkeit auf Hiob? Viel zu oft haben wir das vielleicht so im Kopf oder wird so gesagt, Satan hat den Hiob irgendwie, hat ihm was antun wollen. Tatsächlich ist es so, wie du berichtet hast, es ist die Rede davon, dass Gott den Satan fragt, hast du auch Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Es gibt niemanden, der frommer ist auf Erden. Mit anderen Worten, er provoziert diesen Kampf schon fast.
Klingt das so, als ob wie ein stolzer Vater, der von den Erfolgen seines Kindes berichtet. Mhm. So klingt es mir ein bisschen. Und offensichtlich, ich meine, Gott ist allmächtig, auch Gott ist allwissend. Er wusste, wie das Ganze ausgehen wird. Er wusste, was man Hiob zumuten kann. Und das wusste eben der Teufel nicht. Mhm. Hätte der Teufel von Anfang an gewusst, dass es ein sinnloses Spiel ist, hätte er das auch unterlassen, weil er ist ja vollkommen bloßgestellt worden. Aber da ist Gott von seinem Sohn Hiob, von seinem Kind Hiob so überzeugt, dass er sagen kann, schau dir mal den an. Mhm.
Wenn ich diese Verse hier betrachte, in Hiob Kapitel 1, insgesamt wären es 6 bis 12 die Verse, ich steige jetzt hier gerade mal bei 9 ein. Der Satan antwortet dem Herrn und sagte, ist Hiob etwa umsonst, so gottesfürchtig? Hast du selbst nicht ihn und sein Haus und alles, was er hat, ringsum hegt? Das Werk seiner Hände hast du gesegnet, sein Besitz hat sich im Lande ausgebreitet. Strecke jedoch nur einmal deine Hand aus und taste alles an, was er hat, ob er dir nicht ins Angesicht flucht. Da sprach der Herr zum Satan, siehe, alles, was er hat, ist in deiner Hand. Nur gegen ihn selbst strecke deine Hand nicht aus. Und der Satan ging vom Angesicht des Herrn fort. Meine Frage an euch dazu ist, wer instrumentalisiert hier wen?
Ja, bei der Geschichte mit Hiob habe ich mich sowieso schon ein paar Mal gefragt, vor allem da am Anfang, ob es nicht eigentlich viel mehr für Satan am Anfang des Ganzen ist. So auf die Art, hey Satan, schau, da gibt es schon Menschen, die halten wirklich an mir fest und das ist möglich. So auf die Art, hör auf oder kehr um oder wie auch immer. Der hat ja noch Zugang zum Himmel und zu Gott und zu den Engeln. Mhm. Und was macht Satan mit der Chance, die ihm Gott gibt? Geht los und haut Hiob gleich mal voll eine rüber. Mhm. Nimmt ihm alles, was er hat. Und da siehst du halt wieder diesen Geist Satans oder diesen Charakter Satans, der sich da offenbart.
Ich meine, die Geschichte ist natürlich auch für uns, nicht nur für den Satan, weil der arme Hiob erfährt ja bis zum Schluss nicht wirklich, zumindest lesen wir es nicht so deutlich, was hinter den Kulissen passiert. Ja. Wir haben den Vorteil, wir können das Buch lesen und wir verstehen, was los ist und aha, im Hintergrund spielt sich das und das ab. Aber der arme Hiob hat das wahrscheinlich nie so richtig voll verstanden, fürchte ich. Zumindest wird es nicht berichtet. Also es hilft uns, die Hintergründe zu verstehen auch.
Ich glaube eben, dass es auch vor allen Dingen für uns aufgeschrieben wurde. Ja, Hiob ist zum einen für uns ein absolutes Vorbild und Beispiel. Hiob ist nicht käuflich. Und als er auch alles verloren hat, verleugnet er Gott nicht. Seine Frau, die eigentlich der nächste Mensch zu ihm ist, ja, die seine Stütze ist und alles, die sagt ihm die ganze Zeit, sag ab, schwör ab und verrecke, auf gut Deutsch. Ja. Sie hält auch überhaupt nicht zu ihm. Sie war offensichtlich jemand gewesen, die Gott angebetet hat, solange es ihr gut gegangen ist. Und Hiob macht es trotzdem ganz bewusst. Und ich glaube schon, dass er mit sich selbst auch gehadert hat und sein Herz x-mal geprüft hat, woran das liegen kann. Und die falsche Theologie, die sich dann daher auch für die Juden, bei den Juden abgeleitet hat, als sie Jesus gefragt haben, wer ist denn der Schuld dran, dass das Kind blind geboren ist, er oder seine Eltern, ja? Und wir sehen ja an dieser Geschichte, dass es diese Schuldfrage absolut sinnfrei ist, weil es eben den Teufel gibt, die bösen Mächte gibt, die sehr wohl auch dahinter stecken können. Und wenn uns Unrecht widerfährt im Leben, wissen wir, dass Gott es in seiner Hand hält. Dass Gott niemals etwas zulassen wird, was über unsere Grenzen geht, was über unser Vermögen geht.
Das Buch Hiob ist ein ganz wichtiges Erklärungsmodell eben. Woher kommt das Böse, das Leid, das passiert? Viele Menschen heute glauben noch irgendwie an einen Gott, der vielleicht manchmal sehr ferne ist und sehr vage und so weiter. Aber kaum jemand glaubt an einen Satan. Mhm. Das heißt, wenn jetzt ein Leid passiert, Krankheit oder Katastrophe oder sonst was, ja, wer ist schuld? Den Satan gibt's nicht, der fällt weg. Wer bleibt über? Es werden dem lieben Gott Dinge in die Schuhe geschoben, für die er nicht verantwortlich ist. Und dieses Erklärungsmodell von Hiob hilft uns, hinter die Kulissen zu schauen und zu verstehen, woher das Böse, das Leid, die Katastrophen, der Tod und so weiter kommen.
Und das war Gott offenbar so wichtig, dass es das erste Buch ist, das je aufgeschrieben wurde, ja. Von Mose damals noch in der Wüste Midians, dann kam auch Genesis dazu. Noch vor dem Exodus macht er ganz deutlich diese Grundlage in diesen 42 Kapiteln, dass wir einfach verstehen können, was denn da los ist. Weil darin das Vordergründige, was wir sehen, offenbar zu wenig ist.
Und ich glaube auch wichtig zu sehen, wenn man im eigenen Leben das Gefühl hat, warum passiert mir das jetzt? Mhm. Warum lässt Gott das in meinem Leben zu? Ja, dann hilft dir diese Geschichte. Und hier, wie du gesagt hast, hat er wahrscheinlich bis zum Schluss nicht gewusst, was da eigentlich abgelaufen ist und passiert ist. Aber tausende Jahre später war das eine Riesenhilfe für so viele Menschen. Und wer hätte sich das ausmalen können? Oder Hiob hat das nicht gewusst. Und kann das in unserem Leben auch sein, dass gewisses Leid in unserem Leben zugelassen wird oder wir das erleben und das halt einfach für andere zur Hilfe dienen kann. Ich denke da an die Reformatoren oder Märtyrer.
Was mich seit jeher aber auch beschäftigt ist, inwiefern soll das denn wirklich helfen? Jetzt habe ich ein bisschen Einblick und ich sehe, ich bin zum Spielball geworden. Tröstet mich das wirklich? Ist das wirklich hilfreich? Und bis mir dann irgendwann mal aufgegangen ist, Moment, Gott lenkt die Aufmerksamkeit auf Hiob, Gott hat was vor. Er benutzt hier Satan für etwas und nicht umgekehrt. Habe ich auch noch gedacht, Satan gewinnt so einfach gegen Gott und schafft es, diesem tollen Mann einfach mal so viel Leid zuzufügen. Das ist nicht unbedingt auf den ersten Blick zumindest, nicht unbedingt tröstlich. Schon gar nicht, wenn man dann bis Kapitel 42 kommt und erhält keine Antwort. Warum das Ganze von Gott so zugelassen wurde?
Ja, weil Gott in uns einfach was sieht, was wir selber gar nicht sehen. Gott sieht halt in Hiob etwas und sieht, nimm ihm alles und er wird trotzdem an mir festhalten. Das ist, glaube ich, so der Punkt, dass wir Gott vertrauen, weil der einfach, ja, uns besser kennt als wir uns selber.
Da muss ich jetzt gerade mal einhaken, denn ich glaube, das ist auch, worum es überhaupt bei diesem kosmischen Konflikt geht. Es geht nicht immer nur darum, wie geht es jetzt gerade der Person, die auf dem Schlachtfeld steht. Wenn ein Krieg geführt wird, fragt man auch nicht nach dem Leid oder dem Glück jedes einzelnen Soldaten, der an der Front steht. So sehr man gerne hätte, es allen gut geht, es geht um das große Ganze. Und da finde ich habe ich eine aussagende Lektion gefunden auf Seite 105, die das schön auf den Punkt bringt. Und da hätte ich gerne eure Meinung zu. Da heißt es, der kosmische Konflikt ist in erster Linie ein Streit über Gottes Wesen, ausgelöst durch die verleumderischen Anschuldigungen des Teufels gegen Gottes Güte, Gerechtigkeit und Regierung. Es handelt sich um eine Art kosmischen Bundesrechtsstreit. Ein solcher Konflikt kann nicht durch bloße Macht beigelegt werden, sondern bedarf der Beweisführung.
Und ich glaube, das ist hier, was wirklich zutage kommt. Ich kenne Leute, die dann sagen, Gott ist voll der Sadist. Was hat er dem Hiob alles angetan? Er hält fest an ihm und er hat so 42 Kapitel lang. Wir wissen nicht, wie lang die Zeitspanne war, sadistische Veranlagung, den Hiob dumm sterben zu lassen. Ja? Nach dem Motto. Das ist es nicht. Was hat denn der Satan angeklagt? Gott, er hat gesagt, es ist unmöglich, dein Gesetz zu halten. Du bist ein Despot, es ist nicht machbar. Und die ganzen Welten, die Engel, die haben das ja alles gesehen. Und es ist auch für sie ein Beweis, dass es sehr wohl möglich ist, an Gottes Gesetz treu zu halten und für den Teufel auch eine, so wie du gesagt hast, eine Chance irgendwie zu sehen, es ist sehr wohl möglich und Gottes Urteile sind gerecht. Natürlich haben die ganzen Welten das ja auch gesehen, was der Teufel gemacht hat mit Satan. Das war nicht Gott, der ihm Leid zugefügt hat, sondern was die Motive des Teufels sind. Das ist für alle damals sichtbar geworden.
Die Offenbarung sagt, er ist der Ankläger der Brüder, dieser Satan. Aber hier ist er nicht nur der Ankläger von Hiob, sondern auch von Gott. Er klagt Hiob an, ja, dem geht's gut, der kann leicht fromm sein, aber er klagt auch Gott an. Gott, du bist unfair, du begünstigst hier einen, du gibst ihm so viel und anderen nicht. Ja? Also Satan teilt in alle Richtungen aus. Und wenn wir da bei dem Thema Spielregeln sind, er ist auch wieder hier limitiert in seinem Wirkungsbereich. er kann viel Böses anstellen, auch im Leben von Hiob, und er hat sehr darunter gelitten. Aber sein Leben dürfte er nicht antasten. Also da sagt Gott, hier habe ich eine Grenze im Fall von Hiob. In anderen Fällen, du hast die Märtyrer erwähnt, schaut es wieder anders aus. Aber hier, bei diesem Hiob, sagt Gott, so weit und nicht weiter.
Mhm. Danke, Hannes, dass du das auch noch erwähnst mit den Spielregeln. Das hätte ich sonst jetzt mit euch noch herausstellen wollen. So können wir jetzt ein bisschen Zeit sparen. Also halten wir fest, Satan kann gar nichts tun. Wenn Gott nichts sagt, ist in Ordnung. Bis dahin ist er in deiner Hand. Ja, und sie müssen noch einmal verhandeln, damit auch die Gesundheit von Hiob getroffen werden kann. Satan konnte gar nichts tun, wenn Gott es nicht zulässt. Und das ist für uns, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Trost, dass wir wissen, Leid, das uns trifft, musste vorher von Gott genehmigt werden. Es ist nicht gut, wenn wir das nicht vor Augen haben. Es gibt aber auch Grenzen des Wirkens Gottes, wenn wir jetzt mal andersrum die Grenzen ziehen. Schlag doch noch mit mir bitte die letzten beiden Verse für die heutige Betrachtung auf. Markus Kapitel 6, Vers 5. Agnes, wenn du das lesen würdest, und Jürgen, wenn du Markus Kapitel 9, Vers 29 lesen würdest.
Kapitel 6, Vers 5. Mhm. Und er konnte dort kein Wunder tun, außer dass er wenigen Kranken die Hände auferlegte und sie heilte.
Dankeschön.
Und er sprach zu ihnen, diese Art kann durch nichts ausfallen als nur durch Gebet.
Mhm. In Kapitel 6, Vers 5 hören wir von dem Wollen Jesu, der es aber nicht umsetzen kann, weil, in Vers 6 haben wir es nicht gelesen, ist die Rede von ihrem Unglauben. Er wundert sich über ihren Unglauben. Und Kapitel 9 hören wir von der Austreibung von Dämonen, was nur gelingt, wenn auch das Gebet stimmt. Jetzt würde ich da als abschließende Frage von euch gerne wissen, welche Grenzen gibt es denn von Gott, die er trotz seiner Allmacht nicht überschreiten kann?
Den freien Willen. Damit hat ja das ganze Problem begonnen. Hätte Gott uns, was wir uns manchmal so wünschen, oder ich mir so oft denke, boah, lieber Gott, das hast du, das mit dem freien Willen hätte man sich sparen können. Aber wenn man das wirklich durchdenkt, keiner wohl würde von uns wollen, dass jemand uns aus Angst oder weil er es nicht anders kann, uns achtet und liebt. Jeder möchte doch, dass er geliebt und geschätzt wird aus freien Stücken. Mhm. Und so geht's auch Gott. Und er hat sich da selbst eine Grenze gesetzt, den freien Willen des Menschen. Und diese überschreitet er nicht.
Mhm. Ja, weil mit dem freien Willen ist ja auch die Sache, dass wenn ich jetzt an, keine Ahnung, an dämonischen Dingen oder okkulten Dingen festhalte, ja, wie soll Gott mich dann befreien, wenn ich nicht will? Das haben wir jetzt wieder bei dem, er zwingt mich ja nicht. Weil das wird wieder ein völlig anderes Gottesbild für mich zeigen. Mhm. Sondern er lässt mich halt in dem, was ich will. Mhm. Das zeigt ja eigentlich wieder so diese Liebe Gottes. Selbst wenn es gegen ihn geht, lässt er mich trotzdem, weil ich mich dafür entscheide. Mhm. Und das, glaube ich, limitiert halt Gott dann wieder in den Spielregeln, dass sich da an die Spielregeln hält.
Wir müssen trotzdem, glaube ich, sehr aufpassen, wie wir diese Dinge formulieren. Es gibt die sogenannte Prozesstheologie. Da wird behauptet, dass Gott nicht hundertprozentig allmächtig und allwissend und so weiter ist. Dass sogar Gott Limits hat, denen er unterworfen ist. Dass er vielleicht nicht genau weiß, was irgendwann passieren wird. Selbst aus adventistischer Feder habe ich schon solche Überlegungen gelesen. Und das widerstrebt mir, hier dann so leichtfertig zu sagen, der liebe Gott kann nicht anders. Er muss unseren freien, er könnte anders. Mhm. Du hast das, glaube ich, gut formuliert. Er unterstellt sich freiwillig diesen Grenzen. Und das ist ein Unterschied zum Satan. Der muss. Aber Gott verzichtet. Ich meine, ich denke immer an Philipper Kapitel 2. Jesus ist Gott gleich. Er hält es aber nicht wie einen Raub fest, diese Gottgleichheit zu besitzen. Er verzichtet, er entäußerte sich selbst. Er wurde nicht gezwungen. Er hat es freiwillig gemacht. Wenn wir diesen freiwilligen Aspekt betonen, dann sage ich, okay, Gott verzichtet, mit Gewalt reinzuhauen. Er verzichtet darauf, den Satan sofort zu vernichten und so weiter. Das macht er tatsächlich. Aber nicht, weil seine Allmacht irgendwo Grenzen hätte oder seine Allwissenheit, sondern weil er selbst sagt, ich mein's gut, sogar mit dem Satan, sogar der kriegt noch eine Chance. Er kann da im Hiob-Buch noch einmal im Himmel auftauchen. Später wird ihm das offensichtlich verwehrt. Also selbst da sehe ich einen so gnädigen Gott, so liebevollen Gott, dass ich nur staunen kann, der wirklich keine Grenzen hat, auch in seiner Liebe, aber freiwillig auf brutale Macht und Manipulation und eben Überschreiten des Respekts, indem er den freiwilligen Willen nicht mehr akzeptieren würde. da verzichtet Gott tatsächlich.
Dann müssen wir vielleicht auch in den Versen, die wir jetzt hier gelesen haben, ja, Dämonenaustreibung oder Krankenheilung. Mhm. Jesus würde dort auch gerne helfen. Aber offenbar ist die Voraussetzung, dass der Mensch selbst diese Hilfe überhaupt möchte. Mhm. Wenn also Menschen dann sagen, warum hat Gott dies zugelassen? Ja, oder wo war Gott in der Situation, müsste man vielmehr entgegenfragen. Ja, wo hast du denn dich entschieden, dass er in dein Leben treten darf? Wo hast du ihn denn gebeten, dass er dir hilft? Denn das ist offenbar, und das sehen wir an vielen Stellen der Bibel, die Voraussetzung. Dann können wir über Verantwortung reden. Aber ich kann ihn nicht auf der einen Seite wegstoßen, auf der anderen Seite verantwortlich machen dafür, ja, dass er nicht da ist. Das geht auch nicht.
Vor allen Dingen bei den Menschen ist es ja so oft, das merke ich auch bei mir, uns tut die nicht die Entscheidung leid, sondern die Konsequenzen. Mhm. Und wir wollen alles tun, um die Konsequenzen zu umgehen. Und dann fragen wir, wieso hat Gott das zugelassen? Aber ich bereue nicht meine Entscheidung, die ich getroffen habe, die zu diesen Konsequenzen geführt hat.
Und da lässt Gott nicht einfach mit sich spielen. Ja, das ist auch verständlich.
Gott hat nicht uns verlassen, wir haben Gott verlassen. Mhm. Ja, das ist ja der Punkt. Mhm. Und dann beklagen wir uns, wenn die Konsequenzen kommen. Ja, hallo, leb mit den Konsequenzen. Du hast dich dafür entschieden, also akzeptiere auch die Konsequenzen.
Ich danke euch für eure Beiträge. Die Zeit ist schon abgelaufen und liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, wenn ihr gerne noch etwas ergänzen möchtet, vielleicht habt ihr noch Spielregeln kennengelernt in eurem Leben, an die sich Gott hält oder auch Satan halten muss, dann seid ihr herzlich eingeladen, uns das mitzuteilen. In der Kommentarzeile einfach was hinterlassen. Vielleicht gibt es ein oder andere, was wir auch aufgreifen können in einer der zukünftigen Gesprächsrunden. Ich danke euch für die interessanten Beiträge, die ihr auch geliefert habt. Und Agnessa, ich würde dich bitten, dass du das Gebet sprichst zum Abschluss.
Lieber himmlischer Vater, hab du Dank, dass wir dich kennen dürfen, hab du Dank, dass wir dich Vater nennen dürfen und hab du Dank, dass wir wissen dürfen, dass Satan nicht allmächtig ist, dass du ihn besiegt hast und dass er ein besiegter Feind ist und dass nichts geschehen kann und es auch nichts geschieht, ohne dass es an deinem Thron vorher vorbeigegangen ist. Herr Jesus, das ist uns eine Hoffnung und das ist uns ein Trost, denn wir wissen, dass du es gut mit uns meinst. Bitte hilf uns, Herr Jesus, durchzuhalten und den nötigen Atem zu haben und die nötige Kraft zu haben, durchzustehen, wo es uns das vielleicht schwerfällt. Hilf uns, uns immer wieder neu für dich zu entscheiden, uns an dir festzuhalten, denn wir wollen auf der Seite des Siegers sein, wir wollen bei dir sein, Herr Jesus. Hab du Dank dafür, dass du uns da hilfst und dass du uns da durchträgst. In deinem heiligen Namen. Amen.
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 Schön, dass Sie heute unser Bibelgespräch angehört haben. Wir hoffen, dass Sie sich etwas davon mitnehmen konnten und freuen uns natürlich, wenn Sie bei unserem nächsten Bibelgespräch wieder dabei sind. Gottes Segen.